Einen wunderschönen guten Tag aus dem sommerlichen Berlin. Man darf immer keine zeitrelevanten Sachen sagen. Ich sage es trotzdem, wir haben diesen Podcast im Sommer in Berlin aufgenommen. Es ist ein toller Tag. Wir sitzen in Berlin-Mitte. Mein Name ist Christoph Bornschein. Ich bin offensichtlich der Host dieses ganzen Unterfangens. Und vor mir sitzt Frank Rieger. Frank Rieger wird gleich ein paar Worte zu sich selbst sagen. Wir werden heute ein Gespräch über IT-Sicherheit, die Zukunft von Technologie, die Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit von Technologie und so weiter führen. Ich bin A, sehr aufgeregt und B, voller Freude, dass Frank da ist. Frank, hallo und wer bist du eigentlich?
Hey, ich bin Frank Rieger, ich habe mehrere Hüte, einer davon ist, ich bin einer der Sprecher des Chaos Computer Clubs, bin seit irgendwo inzwischen 25 Jahren im Bereich IT-Security unterwegs, sowohl forschend, als auch aktivistisch, Politik beraten, aber auch als Unternehmer und habe da schon so ein bisschen gesehen.
Wir machen einen Transparenz-Disclaimer. Frank und ich haben auch in verschiedensten Kapazitäten zusammengearbeitet. Wir waren auch schon essen. Ich habe Frank auch schon mal Mittagessen bezahlt. Das darf, so rum geht's her. Ich glaube, und wir mögen uns gern leiden. Das hört man dem Ganzen vielleicht auch an. Das wäre jedenfalls schön. Ich finde es total großartig, dass du da bist, und fangen wir mit einer Frage an, die ich irgendwie am interessantesten finde und die uns so bei der Vorbereitung kam, nämlich: Wie viel weiß eigentlich der BND oder der BKA über euch versus wie viel wisst ihr über die?
Das ist sehr uneinheitlich. Ich glaube, die wissen eine ganze Menge über uns. Wir wissen ein bisschen was über die aus ihrer Langzeitbeobachtung, aber ich würde sagen, der Informationsvorteil ist noch auf deren Seite.
Und weil wir eben tatsächlich diese Frage angefangen haben, hast du das Gefühl, staatliche Stelle, die sich heute eben auch mit Cybersicherheit und Recherche im Cyberraum beschäftigt, und wir werden das Wort gleich wegtun, hast du das Gefühl, dass wir heute eine Situation haben, in der Staat und auch unser Staat gut aufgestellt ist, mit dem, was da draußen gerade passiert, umgehen zu können?
Nö, in keiner Weise. Wir sind da sehr am Anfang eines Prozesses, wo sowohl der Staat als auch die Wirtschaft langsamer klarkommen müssen. Die Zeichen dafür stehen momentan nicht so gut, weil das Problem immer noch nicht ernst genommen wird, trotz aller Sonntagsreden, sowohl in der Politik als auch in der Wirtschaft. Und wir sind da an so ein paar Stellen an Ansätzen, wo man sagen kann, okay, es geht in die richtige Richtung. Aber de facto sind wir halt alle immer noch, sowohl der Staat als auch die Wirtschaft, in der Office, Exchange, Outlook, Active Directory-Hölle, die uns dann immer wieder Ransomware beschert.
Bevor wir auf die wirtschaftliche Seite eingehen, ich habe natürlich auch nochmal sehr unterhaltsam deinen Wikipedia-Eintrag angeguckt, in dem sehr explizit drin steht, dass du, ich zitiere hier einigermaßen wörtlich, Kritiker staatlicher Geheimdienste bist. Das ist auch lustig, wenn sowas über einen. Also vielleicht die Perspektive auf, ist es nicht irgendwie auch ein Element der Freiheit, dass Staat nicht so gut ist darin? Also ist es nicht ein, wenn Staat viel besser wäre und wir hier in einem Land säßen, in dem wir die Kapazitäten einer NSA hätten, macht uns das nicht unfreier? Ist nicht diese, Sie verstehen es gar nicht, auch ein Element von Freiheit, jetzt nicht wirklich absichtlich, aber dann in der Konsequenz?
Na, da machst du gerade so einen Kurzschluss zwischen Überwachung ist Sicherheit, und dem ist halt nicht so. Sicherheit ist erstmal im IT-Bereich, im Netzwerkbereich, gute Software. Das heißt, Software, die nicht ohne weiteres angreifbar ist, Systeme, die gut konfiguriert sind, Systeme, wo man sich drauf verlassen kann, wo man, weil man weiß, dass sie nicht angreifbar sind, weil man es beweisen kann. Überwachung ist immer nur ein Heftpflaster. Überwachung macht man, wenn man seine IT-Sicherheit nicht im Griff hat. Und die ganzen Forderungen, wir brauchen mehr Überwachung, mehr Überwachungskapazitäten, mehr Befugnisse und so weiter seitens insbesondere des Staates, sind alles hilflose Schreie nach besserer Software. Sie haben noch nicht genau verstanden, was sie da eigentlich wollen.
Falsche Formulierung.
Genau.
Okay. Bessere Software meint dann vor allen Dingen auf der Nutzerseite letztlich weniger Angriffsvektoren, die man dann irgendwie beheben muss, indem man...
Na, ganz einfaches Beispiel. Momentan trainieren Unternehmen und auch Behörden ihre Mitarbeiterinnen darauf, nicht auf Anhänge zu klicken. Okay. Die Frage stellt sich, warum? Warum darf man als Mensch, der eine E-Mail bekommt, an der ein Anhang ist, nicht auf den Anhang klicken? Das ist eine vorgesehene Funktion dieses Systems, dass man damit Dokumente übermitteln kann.
Macht im Übrigen auch interessante Situationen. Mein Steuerberater, nicht Steuerberater, Steuerverantwortlicher, der mir eine Pfändung ins Haus schickte für 57 Euro nicht gezahlte Grunderwerbsteuer, Grundsteuer, sagte mir, als ich anrief und sagte, ich habe es schon lange bezahlt, ich kann das PDF schicken, ich müsste damit rechnen, dass es jetzt 4 Stunden dauert, bis die Datei bei ihm ist, weil die müsste noch zentral durch eine Sicherheitsüberprüfung. Das war auch so ein Moment von so,
Genau. So, und in dem Augenblick, wo man halt nicht in der Lage ist, die vorgesehenen Grundfunktionen eines Systems sicher zu benutzen, hat man irgendwas komplett falsch gemacht. So, und in diesem Fall können wir einfach sagen, in dem Augenblick, wo man sagen kann, man kann einfach bedenkenlos auf Anhänge klicken, dann hat man schon mal so 90% des IT-Security-Problems gelöst. Nämlich das Problem, dass man Parser von Dokumenten, also die Software, die Dokumente liest und darstellt, sicher abbilden kann. Da sind wir nicht. So, und da jetzt halt mit Überwachung gegenzuhalten und zu sagen, wir wollen mehr Überwachung, damit wir die bösen Ransomware-Gangs zurückhacken können irgendwo in Osteuropa und deren Traffic sehen und die bösen Nordkoreaner und die bösen Chinesen und so weiter und so fort, löst man das falsche Problem.
Ja.
So, man löst nicht das eigentliche Sicherheitsproblem im Sinne von Security, so, sondern man versucht irgendwie der Leute habhaft zu werden oder deren vorzubeugen, die Sicherheitsprobleme ausnutzen. Das heißt, man ist einen Schritt weiter, anstatt das Problem zu lösen.
Aber ist man nicht in dem Moment sofort auch bei einer Souveränitätsdiskussion? Weil letztlich ja die Frage sich dann auf die Durchsetzungsmacht sicherer Software kapriziert. Also dann ist ja die Annahme, wenn ich es umdrehe, wenn ich also nicht Nordkoreaner jage und Russen jage, dass ich Microsoft dazu zwingen muss, dass, weiß ich nicht, irgendwelche wilden Makros in Excels nicht mehr auszuführen sind und die sichere Software bauen. Was als europäischer Staat jetzt erstmal nicht einfach so funktioniert.
Nur die Frage stellt sich, warum eigentlich nicht?
Genau.
So, also wenn ich jetzt irgendwie, sag mal, ein deutscher DAX-Großkonzern wäre, dann würde ich Microsoft sagen, so, pass auf, Kinder, entweder ihr macht, dass in 12 Monaten meine Mitarbeiter bedenkenlos auf Anhänge klicken können oder ihr fliegt raus.
Ja, und dann bist du halt genau bei 2 Problemen. Also richtig, warum hat es eigentlich keiner? Und meine Annahme jetzt untechnisch wäre naja, es will halt keiner bei, was ist dann übrig, Open Office hängen bleiben und die Funktionen, also die Durchsetzung der Drohung ist jetzt relativ unwahrscheinlich, wäre mein Eindruck.
Naja, also wir haben ja durchaus Alternativen. Ne? Das ist jetzt, also nehmen wir mal ein blödes Beispiel, Google. Mhm. Ja, Google hat es ja offensichtlich im Griff, eine Dokumentenbearbeitung in der Cloud zu bauen, weil die nicht dauernd explodiert. So, es ist also technisch möglich, sowas zu bauen. So, Open Office ist jetzt, glaube ich, nicht mehr. Interessanter Punkt, weil wir sind ja gerade an dem Punkt, wo man sagen kann, okay, was wir momentan machen, ist, wir benutzen dieses Cloud-Ding, also jetzt mit zum Beispiel Office 365, in einer Art und Weise, wo wir keine großen Vorteile davon haben. Aha. Wir haben jetzt eine große Abhängigkeit gebaut, aber wir kriegen keine großen Vorteile davon. Das Zeug explodiert immer noch links und rechts. Selbst Microsoft Hosted Cloud vorletzte Woche wieder kabumm. Und wenn man jetzt sagt, okay, wir machen Cloud, aber wir machen es zum Beispiel im Unternehmen oder in einem Unternehmensverbund und wir benutzen cloudbasierte Dokumentenbearbeitungslösungen, die wir zumindest so weit im Griff haben, dass wir den Source Code haben, dass wir da reingucken können, dass wir es auditen lassen können, dass wir im Zweifel Leute beauftragen können, uns Funktionen da einzubauen, dann hätte man schon mal eine Lösung, die man 1-3 ausrollen kann, weil ich muss nicht irgendwie Seed-Lizenzen kaufen und so weiter und so fort. Ich muss ein paar Server hinstellen, den Kram ausrollen und hätte zumindest schon mal einen Großteil des Softwareproblems gelöst.
Also nur, weil ich es einmal so paraphrasieren will, deine Perspektive ist also auf diese Abhängigkeits- und Souveränitätsdiskussion nicht so negativ, wie ich sie jetzt hätte. Haben wir überhaupt Auswahl?
Ja, wir müssen halt nur wollen. Also wir sind momentan in der Situation, dass die ersten zarten Pflänzchen zu sehen sind davon, dass der Staat nach langen Jahren dann doch mal gehört hat und den Sovereign Tech Fund gebaut hat, also hat machen lassen von Leuten, die Ahnung davon haben, mit dem Ziel, Open Source Software besser und sicherer zu machen. Das heißt also sozusagen so, wir können jetzt Geld da reinstecken, dass Open Source Software maintained und besser gemacht wird. Und das ist immer noch viel zu wenig so. Also meine Größenordnung, die ich da so mal ansetze, ist, wir brauchen so ungefähr sowas wie so 3 F-35 pro Jahr in Invest, damit wir F-35, man muss ja mal alles rechnen in Gegenständen, die so der typische Sicherheitspolitiker versteht. So eine F-35 kann man sich gut vorstellen, okay. So ein Fighter-Jet, ja. Von dem wir jetzt gerade eine Handvoll kaufen. So.
Zu viele.
gut, egal, aber es ist halt so eine gute Unit of Business. Ne? Es ist halt so wie so ein Goldbarren, nur ein Politiker.
Also drei F-35 brauchen wir jedes Jahr für Open Source.
Genau, und dann
was können wir... Was kostet ein F-35-Listenpreis, 2,20?
Ich weiß nicht, ich glaube, es kommt am Ende so auf 100 Millionen raus oder sowas. Ne? Also das ist halt nicht viel Geld. Ja. Ne? Also wirklich nicht viel Geld. Also wenn wir jetzt mal gucken, was... Wenn man jetzt so in diese Fantastilliarden-Statistiken guckt, wie groß die Schäden durch schlechte Software sind, was die korrekte Überschrift für Schäden durch IT- und Cybersecurity-Vorfälle wäre, ist Schäden durch schlechte Software. Na, man muss die Überschrift immer korrekt wählen dabei.
Jetzt würde ich argumentieren, der Präventionsparadox schlägt da voll zu. Es ist halt eine Vorab-Investition. Man kann schlecht Schleifen durchschneiden von Open-Source-Software. Man kann aber gut Schleifen durchschneiden der Überlieferung von 3F35. Also so.
Oh, das geht ganz super.
Open-Source-Software eröffnen.
Release-Partys von neuen Open-Source-Releases sind viel lustiger als Release-Partys von F35. Ja. Meine Lockheed hat zwar eine Menge Geld, aber die haben alle so, sind alle so ein bisschen unentspannt. Und so ein typisches Open-Source-Software-Projekt, wenn die eine neue Release machen und eine Party dazu machen, ist viel lustiger.
Und gekauft, wir trinken den ersten Schluck Mate ab und schütten Wodka oben rein, verstehe ich. Die politische Kultur, die wir beide kennen, ist ja eine, dass wir tatsächlich dieses Paradox haben von, und ich will keine Politikernamen sagen, aber irgendwie fühlt sich der Kauf von 3F35 dann eben immer irgendwie besser an, als Open-Source-Software zu finanzieren. Und es wäre dann tatsächlich die Frage, ohne jetzt rumfrotzeln zu wollen, reicht die Bewertungskompetenz im politischen Raum überhaupt aus, um zu verstehen, was für ein großer Hebel so ein Investment wäre und wie sehr das, und da kommen wir jetzt gleich dazu, eigentlich ein wirkliches Sicherheitsproblem ist?
Sehr uneinheitlich. Also es gibt Menschen in der Politik, die haben es verstanden, deswegen gibt es ja sowas wie die Sprint, deswegen gibt es halt den Sovereign Tech Fund. Klar ist natürlich, dass das Problem nicht vom Staat alleine zu lösen, ist es eigentlich auch nicht seine Aufgabe. Also meine Idee davon wäre zu sagen, wir gehen mal in der Deutschland-AG rum und fragen, was benutzt ihr denn eigentlich an Open-Source-Komponenten und was würdet ihr gerne an Open-Source-Komponenten benutzen? Dann machen wir davon eine große Liste, kann man auch anonym machen. Und dann nimmt man sich die Top 100 Projekte davon und dann macht die Deutschland-AG mal eine Kollekte jedes Jahr und gründet eine Stiftung oder was auch immer für ein Vehikel, die dafür sorgt, dass diese Projekte Entwicklerinnen bekommen. Ne? Also die dafür sorgen, dass diese Projekte kontinuierlich mit hinreichend Ressourcen gemacht werden. Und viel davon ist halt so Basiszeug. Ne? Aber ganz viel davon sind auch so Sachen, die Features sind. Also sowas wie zum Beispiel Nextcloud, wo du halt schon ein komplettes Office-Set und so weiter und File-Sharing und so weiter alles schon drin haben kannst. Mhm. Ist halt noch nicht Feature-Parity mit dem, was man so kaufen kann. Oder auch sowas wie LLMs, ne? Large Language Models. Könnte man genauso machen, dass man sagt, okay, wir einigen uns darauf, was die Basiskomponenten sind, die wir brauchen und wir finanzieren gemeinsam als Deutschland AG oder wer auch immer halt da beteiligt sein möchte, diese Projekte, um sicherzustellen, dass wir eine verlässliche, sichere, funktionsfähige Technologiebasis haben, die wir kontrollieren.
Bei LLMs scheint das ja gerade so ein bisschen auf Aleph Alpha zuzulaufen, als irgendwie das die Sammelbüchse der Deutschland AG. Wir sitzen heute an einem Tag hier, an dem heute Morgen Bosch, glaube ich, angekündigt hat, dass Aleph Alpha die Plattform ist, auf der sie es machen werden, oder deren Modell SAP geht da rein. Also so.
Genau, also existieren quasi Vorbilder. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass es halt einen. Oder ich meine, es gibt auch die DCSO zum Beispiel, also wo halt irgendwie Teile der Deutschland AG halt irgendwie sagen, wir machen hier zusammen Cybersecurity mit, naja, ich will jetzt keine Bewertung über den Erfolg da machen, aber letzten Endes sind halt, sagen wir mal, unternehmenskollektive Modelle, solche übergreifenden Probleme zu lösen, nicht ungewöhnlich. Also angefangen, wenn wir gerade im Büro einer Zeitung sitzen, so die DPA. DPA funktioniert genauso. Ne? Also die DPA ist ja quasi ein Kollektiv der deutschen Verlage, an dem jeder halt, glaube ich, 1,5% oder sowas halten darf. Und ähnliche Strukturen sind in jedem Fall denkbar, um solche übergreifenden Probleme zu lösen.
Ich sag mal, also um dich zu ärgern, die Schufa funktioniert ja auch so.
Ja, ne? Also das ist halt ein Modell, wie man solche Probleme löst. Ja. Und der Staat kann da helfen und der Staat muss auch helfen. Der Staat muss da halt irgendwie ankicken und irgendwie dafür sorgen, dass die Dinge ins Laufen kommen. Aber nur so werden wir solche großen Probleme los. Wir werden sie nicht los, indem wir auf die Hersteller hoffen. Mhm. So, wir sehen gerade bei Microsoft auch eine Reduktion des Security-Teams. Wir sehen, dass die...
Weil es kein Incentive gibt, da mehr zu investieren? Oder was
nö, weil die jetzt halt primär in LLMs investieren. Und okay. Also Security ist halt in der Regel kein sichtbares Profit-Center. Also du kannst halt Security, wirst du als eine Microsoft nur dadurch profitabel kriegen, dass du den Leuten das größere Security-Paket in ihrer Office, in der Office Cloud verkaufst. Und ehrlich gesagt, das ist halt eigentlich unehrlich, ne? Also, weil sozusagen, wir haben hier diese Software, die ist gammelig und ranzig. Und dann hätten wir hier noch dieses schöne Heftpflasterpaket für diesen Aufpreis. Ja. Möchtest du über die schwärenden Wunden hier noch so ein paar bunte Heftpflaster?
Aber lass uns mal den einen Schritt zurück machen, weil ich den gut finde und wir so ein bisschen vom Microsoft-Bashing weg sollten, nämlich die Frage, wo stehen wir eigentlich? Also so dieses ganze Cybersecurity, Vulnerabilität, Angreifbarkeit, Bewertungskompetenz. Wo steht Deutschland, die deutsche Wirtschaft, auch im Vergleich zu anderen? Und wie schlimm ist es eigentlich? Also ich will einfach nur weg von so einem Bauchgefühl. Man hat das Bauchgefühl, ist, wir sind super abhängig und es läuft nicht gut. Stimmt es und lässt sich das faktisch untermalen?
Ja, also die Statistiken sind ja in dem Bereich immer mit großer Vorsicht zu genießen. Also die Statistiken über Vorfälle kommen ja in der Regel von meistens Unternehmen, die versuchen irgendwie Snack Oil, also mehr Cybersecurity-Tools zu verkaufen. Deswegen sind die mit Vorsicht zu genießen. Die Statistiken aus der Versicherungswirtschaft sind allerdings vermutlich eher etwas aussagekräftiger. Und da sehen wir schon, dass die Fallzahlen ansteigen. Anekdotisch ist es so, dass die Fallzahlen drastisch ansteigen, insbesondere im Ransom-Bereich.
Nur für alle, die nicht, Ransom ist Verschlüsseln von Daten und Erpressungs...
Genau, also so. Beziehungsweise auch außer Betrieb nehmen von IT-Systemen, um dann halt irgendwie den Wiederanlauf erpresserisch zu begleiten. Und
schöner Euphemismus.
Also mal, die Lage ist so, dass wir bei Unternehmen, die es ernst meinen und die versuchen, intern Personalkompetenz aufzubauen, die sich nicht darauf verlassen, dass sie mehr Tools kaufen, sondern ja wirklich versuchen, irgendwie Leute zu finden oder Leute heranzubilden, die wissen, was sie tun, die versuchen, ihre Abhängigkeit von großen Herstellern, also insbesondere die Monokulturen, die üblichen Monokulturen zu verringern, die bekommen das ganz gut hin. Also es gibt Unternehmen, die auffällig nicht betroffen sind. Das sind halt in der Regel Unternehmen, die dieses Thema sehr ernst nehmen, die da gute Leute haben, die ihren CISO nicht nur als...
CISO ist der Chief Information Security Officer. Ich mache hier mal den...
Also in den vielen Unternehmen ist der CISO halt irgendwie die Figur, die bis zum nächsten Incident halt den Kopf hinhält. Mhm. Dementsprechend sind die Gehälter meistens auch ganz gut im Vergleich, weil klar ist, niemand
die sind schnell wieder raus.
Niemand ist länger als anderthalb Jahre da. Aber es gibt halt auch Unternehmen, die sehen es anders, die machen es anders, die betrachten Cybersecurity als eine wesentliche Unternehmensaufgabe. Teilweise, weil sie regulatorisch dazu gezwungen sind, teilweise, weil sie finden, dass sie da sich nicht die Peinlichkeit geben wollen. Mhm. In den Unternehmen zeigt sich dann eben auch, dass es hilft. Also, dass halt besser als die Konkurrenz sein schon mal sehr viel hilft, wenn man dann ein härteres Ziel ist, weil die meisten Angreifer gehen opportunistisch vor. Okay. Also es ist quasi so dieses, wenn nur halt irgendwie jemand mit einer Brechstange an einem Hausflur steht, um irgendeine Wohnung einzubrechen, nimmt halt die am wenigsten gesichert ist. Genauso funktioniert es in der Regel nicht immer, aber in der Regel auch bei Cybersecurity. Und deswegen ist halt schon mal besser als die Konkurrenz sein wichtig. Und das kann man durchaus erzielen. Das ist halt nur eine Frage von Aufmerksamkeit und Ressourcen.
Und ich weiß, so harte Daten, du sagtest es, aber so im Vergleich der großen Volkswirtschaften, wo sind wir da?
Im guten Mittelfeld. Also wir sind genauso scheiße wie alle anderen. Das ist halt irgendwie ein...
Ist auch nicht beruhigend.
Nee, also ist halt leider nicht so, dass Deutschland da besonders weit vorne ist, aber auch nicht besonders weit hinten. Die Lage ist überall nicht besonders schön. So ist halt, also es gibt kein Land, wo man jetzt sagen kann, die sind jetzt total super duper aufgestellt. Es gibt ein paar, bei denen die Prioritäten höher sind. Also Israel ist zum Beispiel... Da ist so, dass die halt auch Anforderungen haben an Unternehmen, die in bestimmten Bereichen tätig sind, die über denen liegen, die wir halt hier in Deutschland haben. Dieses ganze Thema kritische Infrastrukturunternehmen, die jetzt stärkere Anforderungen haben oder bekommen sollen, ist auch so ein bisschen uneinheitlich. In einigen Bereichen hilft es, in anderen hilft es eher nicht. Also es ist halt so ein bisschen schwierig, jetzt da so ein
Pauschal-Aussage zu treffen. Und lass es uns da lassen, weil anschließend ist ja die Frage, sich zu stellen, wie sind wir da eigentlich hingekommen? Also wie kann man in einer Welt, in der Software so eine maßgebliche Rolle spielt als Plattform für Arbeit, aber auch als Plattform für Wertschöpfung, sich so schlecht damit auskennen. Also so in der Vergangenheit, so Industrialisierung, als zu viele Dampfkessel explodiert sind, haben wir TÜVs gebaut. Irgendwie hat man nicht das Gefühl, dass wir auch nur nah dran sind, den Software-TÜV zu bauen. Und entschuldiges Bild, aber du weißt, was ich meine.
Dafür gibt es mehrere Ursachen. Die wichtigste ist, dass die Geschwindigkeit von Softwareentwicklung so groß ist, dass die Prüfung länger dauern kann als die Entwicklung. Das heißt also, dass die, wenn wir jetzt sagen, okay, wir schreiben Software dann, und verifizieren die, dann kann die Verifikation ziemlich lange dauern. Wir haben technisch gesehen Fortschritte gemacht. Wir haben jetzt inzwischen Programmiersprachen, die es nicht so einfach machen, sich in den Fuß zu schießen wie die älteren Programmiersprachen, wo man, wenn man nicht wusste, was man tut, sehr einfach Vulnerabilitäten, also Verwundbarkeiten produziert hat, einfach beim Programmieren. Und diese Kombination von, wir hatten keine Ahnung, wir viele Leute, die in der Softwareentwicklung tätig waren und sind, haben keine formale Ausbildung im sicheren Programmieren und haben auch keine Notwendigkeit gesehen, sich das anzueignen. Das ist also, man kann sicher programmieren, es geht. Man kann sicheres Design machen, das ist kein Hexenwerk, das ist tatsächlich Ingenieurswissenschaft.
Aber an der Stelle stellt sich ja genau dieselbe, wie mit dem Software-TÜV. Das ist ja so ein bisschen so dieses, und das Bild wäre wie folgt, das Bild ist ein, wir haben irgendwie angefangen, Industrialisierung zu machen, haben die Effekte von Industrialisierung verstanden und haben dann irgendwie gesagt, ein Industrieelektriker sollte eben auf eine bestimmte Art, weil er macht mit Starkstrom rum. So, man muss ja nun anerkennen, dass Software eine ähnlich große Rolle spielt, wie Industrialisierung das mal zu einem anderen Zeitpunkt gespielt hat. Warum fällt es uns da so schwer, so eine Sachen wie beispielsweise irgendwie vernünftige Ausbildungsberufe, vernünftige Education und den Software-TÜV? Also was ist so anders an der Technologie, dass wir so anders darauf reagieren?
Der wesentlichste Punkt ist, dass jeder Software schreiben kann. Es gibt keine Hürde. So, es gibt also die Hürde zu...
Ja, ich würde es halt einfach nicht tun, aber...
Ja, aber du könntest das, ne? Du müsstest nur deinen Computer da nehmen, ja, dir irgendwie einen Editor und einen Compiler laden und dann könntest du halt irgendwie anfangen, Software zu schreiben. Hm. Das, also es gibt keine Hürde. Beim Dampfkesselbau war das halt ein bisschen anders.
Ja. Ne? Also wenn du schweißen konntest, war es aber auch im Spiel.
Nieten. Ne? Also wichtig ist... Also,
man merkt, dass ich keinerlei vernünftige Ausbildung habe.
Naja, also Schweißen war dann der große Fortschritt. Also seitdem explodieren die Dampfkessel nicht mehr so häufig. Nieten war halt, also früher waren die halt genietet und dann ging es mit dem Schweißen los. Und der Dampfkesselüberprüfungsverein, also der ist jetzt ein bisschen längerer Bogen, aber ich komme zum Ziel.
Ja, bitte.
Der Dampfkesselüberprüfungsverein ist ja entstanden aus einem Peer-to-Peer-Verification-Scheme. Das heißt also, diese Dampfkessel explodierten dauernd und deswegen hat sich dann so und es war halt meistens dann auch eine dicke Schlagzeile, weil viele Tote und so. Und deswegen hat es sich dann irgendwann eingebürgert, dass die Ingenieure, die damals ja auch noch nicht so viel formale Ausbildung hatten, sich dann, wenn einer einen neuen Kessel gebaut hatte, abends auf ein Bier zusammengesetzt haben, an diesem Kessel und den angeguckt haben. Und dann gesagt haben so, ja, sieht okay aus, nee, es sind nicht genug Nieten oder ein Stahl ist zu dünn und dieses Ventil, das sieht aber ein bisschen fishy aus, macht es mal besser. Und das haben die Reihe umgemacht, jeweils in einer Stadt. Und irgendwann hat sich das dann formalisiert und dann wurde aus der Dampfkesselüberprüfungsverein, der heutzutage der TÜV ist. Und dieser Prozess, dass man sich gegenseitig Software anguckt, wie man damals Dampfkessel anguckt hat, der entsteht gerade.
Das ist ja das, was Open-Source-Software ausmacht.
Was Open-Source-Software ausmacht, aber eben auch was... dass es sich eingebürgert hat, inzwischen zum Glück, dass man, wenn man kritischere Software macht, dass man dann mal eine Firma anruft, die einen Audit macht, die halt sich den Source Code anguckt, bevor man ihn zum Kunden schickt. Oder dass man regulatorisch dazu gezwungen wird, den mal angucken zu lassen. Ne? Das Problem ist halt nur, dass die Menge an Software-Dampfkesseln, die wir bauen, übersteigt bei weitem unsere Prüfkapazität.
Wir müssen ja aufpassen, das Bild nicht tot zu reiten, aber noch sind wir da nicht klar.
Also wir haben, sozusagen Software, die, wenn sie explodiert, ungünstige Folgen erzeugt, ist ein Software-Dampfkessel. Und wir bauen halt sehr viel mehr davon, als wir prüfen können. Deswegen ist halt wichtig, dass man dabei so Basisstrukturen anfängt. Also sagt, okay, sichere Programmierpraxis, sichere Programmiersprachen, Design-Patterns, die dafür sorgen, dass wenn man einen Fehler macht, der nicht katastrophal wird, also dass man also sozusagen Verteidigung in der Tiefe hat und so weiter. Also dieses ganze Thema muss man halt irgendwie ein bisschen formaler angehen, aber ohne es halt tot zu regulieren.
Heißt aber auch, dass man da in der Ausbildung noch was ändern muss, um dahin zu kommen.
Heute immer noch verlassen Informatiker deutsche Universitäten, ohne ein Semester sicheres Programmieren gehört zu haben. Ist so. Ne?
Erstaunlich.
Viel wird jetzt besser dadurch, dass wir jetzt halt Programmiersprachen haben wie Go oder Rust, wo es halt schwieriger ist, sich mit einfachen Mitteln in den Fuß zu schießen. Da muss man sich dann schon so eine Logikkanone bauen, um sich in den Fuß zu schießen. Schafft man immer noch. Aber letzten Endes ist es so, dass die Menge an Software wächst halt immer noch
klar.
Ja. Brutal. Die Menge an Leuten, die Software gut auditieren können, wächst eher so linear.
Und wenn wir jetzt einmal das drehen von der Herstellungsseite zur Benutzungsseite, dann bin ich schon das eine oder andere Mal negativ aufgefallen, damit behauptet zu haben, wir wären ein Land der Softwarenutzer, nicht der Softwareentwickler. Ich würde auch immer noch behaupten, dass es stimmt. Kannst du auch gleich challengen. Aber die Frage, die sich hier anschließt, ist, wir wissen ja, dass der Nutzer von Software auch häufig das Problem ist, weil er eben Sachen macht, die man jetzt vielleicht nicht machen sollte.
Ich bin da überhaupt nicht Fan von dieser Aussage. Okay. Ich finde, jeder Nutzer sollte auf alle Anhänge klicken. In jedem Unternehmen. Immer, dauernd. Jeder Anhang, egal
wie viel. Es sollte dann nichts passieren.
Dauernd explodieren. Also es wird halt so lange explodieren, bis man mal anfängt, dieses Problem zu beheben. Die Nutzer können die Komplexität von Softwaresystemen, die sie verwenden, nicht übersehen.
Und sollten sie auch nicht.
Das ist das, was du sagst. Sollten sie auch nicht müssen.
Was ist halt, interessant.
Ne? Also die letzten Endes ist es halt so, wenn wir den Leuten sagen, du sollst nicht auf Anhänge klicken oder du sollst dieses und jenes mit dieser Software nicht machen, dann ist es ungefähr dasselbe, als wenn du den Leuten sagst, okay, dieses Auto hat leider keinen Motorcontroller. Wenn du zu doll aufs Gas drückst, und zwar auch aus dem Stand, wird dieser Motor explodieren. Oh. Du musst leider irgendwie an diesem Regler drehen, um die Kühlung manuell einzustellen. So, und das mit dem Vergaser ist so ein bisschen schwierig. So, wenn man an diesem Vergaser nicht das Richtige einstellt, wirst du leider bei lebendigem Leibe verbrennen. So, das ist momentan der Zustand, den wir, wie wir Leuten sagen, wie sie Software benutzen sollen. Gucken wir auf die Straße. Du kannst heute mit so einem Auto eigentlich ziemlich viel machen, ohne dass es dir um die Ohren fliegt, also außer irgendwo gegenfahren im Wesentlichen. Und so sollte es auch sein. Und deswegen sind wir inzwischen an dem Punkt zu sagen, so ja, dieses ganze User Education und klick nicht auf Anhänge und Phishing erkennen und so weiter. Nein, klickt da einfach drauf. Macht, dass es Bumm macht, bis eure IT in der Lage ist, dafür zu sorgen, dass es nicht mehr Bumm machen kann. Ich bin da tatsächlich Axorationist. Es ist halt so, dass man sagen muss, wir haben jetzt 20 Jahre lang uns angesehen, dass es nicht besser geworden ist. Und wenn es jetzt, wenn man immer noch versucht, irgendwie Mitarbeiter dafür irgendwie in die Haft zu nehmen oder denen die Schuld zu geben dafür, dass sie ihre Software einfach nur benutzt haben mit einer vorgesehenen Funktion, die im Handbuch steht, so, die implementiert wurde, die einfach zu erreichen ist, wo sie nichts Ungewöhnliches tun mussten, außer ihre Maus bewegen und zweimal ihren linken den
Zeigefinger. Ja, und wo der Knopf das evident dann im Ergebnis Falsche zu tun ja größer ist als der Knopf, das Richtige zu tun.
So. Genau.
Also fühlt dich ja dahin.
Oder auch, nehmen wir mal sowas wie halt irgendwie E-Mails, mit denen halt Phishing gemacht wird, im Sinne von Leute werden überzeugt, dass sie Geld irgendwohin überweisen sollen. Ja, warum ist denn diese E-Mail nicht signiert? Warum wird die Funktion E-Mail-Signaturen, die man kryptografisch machen kann und zwar auch einfach machen kann heutzutage,
warum ja, und ja auch schon seit immer, also ist ja keine
schon gestern immer, ne? erfundene. Warum wird die nicht durchgehend verwendet? Ja. Es sind halt einfach so Sachen, wo man sagen kann, die Prioritäten, die Unternehmen da setzen, auch sowas wie Passwort-Policies, ne? Also dieses irgendwie alle 2 Wochen das Passwort ändern und das Passwort muss 16 Stellen haben und mindestens 5 Großbuchstaben und 2 Sonderzeichen enthalten und so, ist ehrlich gesagt völliger Bullshit. Da sollte gar kein Passwort sein. Da sollte ein Two-Factor-Authenticator sein oder ein Hardware-Authenticator, der dafür sorgt, dass sich dann niemand mehr irgendwelche Passworte merken muss. So, also wir sind technologisch einfach weiter. Und es ist nicht so, dass man dieses User-Quälen im Namen der Sicherheit noch weiter verteidigen kann.
Ich kaufe das Argument. Ich finde, also mich spricht es rational erstmal an. Was natürlich sofort aufkommt, ist, wie groß ist das Delta dieser Position gegen das, was ich im wirklichen betrieblichen Alltag von deutschen Großkonzernen sehe? Das ist das Gegenteil genau davon.
Ja, naja, muss man sich angucken, warum. Da muss ich leider wieder ein bisschen Microsoft bashen, tut mir leid.
Es gibt keinen Grund, ich wollte es nicht so in den Vordergrund stellen, dass es am Ende bleibt mit einem, macht Microsoft aus und alles wird gut.
Also, nein, es wird nicht alles gut, aber
oh Gott, das war's gesagt. Ja, das reicht schon. Aber lass uns doch diesem Faden mal folgen, weil ich den tatsächlich total gut finde. Also jetzt haben wir tatsächlich ja eine Situation, in der wir zwei Sachen beschreiben können. A, wir befinden uns in einem zunehmend digitalen, von Software gestalteten Raum und in einem Wertschöpfungsmodell, was es ist. B, das Delta zu, wir produzieren vernünftig Software, wir nutzen vernünftig Software im Verhältnis dazu, welche Rolle sie spielt, ist irgendwie nicht kleiner geworden. Und C, eigentlich muss man attestieren, dass wir noch viel zu wenig machen, weil unsere softwarebasierte Wertschöpfung und uns meint jetzt Deutschland und auch Europa, ist jetzt nicht Leading Edge.
Also würde ich ein bisschen widersprechen.
Kannst du.
Wir haben jetzt nicht, sagen wir mal, eine kalifornische Softwareindustrie hier, klar. Das hat aber weniger damit zu tun, dass wir es nicht können, sondern mit den Rahmenbedingungen für Startups. Also dass wir halt in einem Land leben, in dem es unmöglich ist, einen richtigen Mitarbeiter-Aktienpool zu machen,
weil
die Steuergesetzgebung es halt de facto verunmöglicht. Dass wir in einem Land leben, wo man als Geschäftsführer eigentlich immer mit so diversen Damoklesschwertern jonglieren muss.
Wir treffen uns übrigens an einem Tag, an dem Frank vor 3 Tagen geschrieben hat, dass man in Deutschland keine Unternehmen mehr gründen kann, auf Twitter. Nur damit das so im Kontext.
Das ist halt so, und das ist halt der Grund dafür. Das ist halt so, also letzten Endes ist es halt nicht so, dass irgendwie wir zu blöd sind, dass wir zu wenig Ingenieure haben oder so in Deutschland, sondern dass es einfach extrem unattraktiv ist, hier ein Unternehmen zu machen, was Software baut. Wir haben sehr viele kleine Unternehmen, die sehr gute Software machen in spezialisierten Bereichen. Der ganze Maschinenbau würde ohne Software nicht funktionieren. Und die Software wird in Deutschland gebaut. Viele von den Leuten, die im Bereich künstliche Intelligenz, Large Language Models unterwegs sind, kommen aus deutschen Universitäten. Die gehen halt nur irgendwann nach Amiland, weil man hier mit dem Wissen und mit der Ausbildung halt leider nichts anfangen kann, aufgrund der strukturellen Umgebungsbedingungen. Wir haben auch ein Problem damit, dass die Art und Weise, wie in Deutschland Software vermarktet werden kann an sowas wie große deutsche Unternehmen, problematisch für kleine Unternehmen ist. Also die Einkaufsbedingungen von Großunternehmen.
Okay, das ist so dieses Bedingungen, die du erfüllen musst, um.
Genau, also bevor du halt, sagen wir mal, an einen großen deutschen Automobilkonzern verkaufen kannst, schaffst du als 20-Mann-Unternehmen nicht. Es ist halt völlig nahezu unmöglich, so das zu tun. Oder wenn, dann musst du wirklich jemanden haben, der sehr dedicated ist
dafür. Aber macht ihr sowas, wie wir es jetzt in Baden-Württemberg gesehen haben, wo das Sourcing von Startups jetzt irgendwie sehr in Fokus gerät und da Ausschreibungsrichtlinien erleichtert werden? Ist sowas die richtige Richtung?
Na klar, ist die richtige Richtung. Also, aber muss halt eben nicht nur der Staat sein, sondern auch die Unternehmen, die halt dafür sorgen, dass es möglich ist.
Ich finde es ja gut, dass der Staat mal anfängt. Also das Thema gibt es ja ewig, genau. Jetzt mal so, zu sehen, dass es passiert.
Ja, und letztendlich ist es halt so, wenn sich die Rahmenbedingungen hier nicht ändern für Startups, und die werden leider momentan eher schlechter als besser, dann wird da auch nichts passieren.
Das ist halt wo kommt das her? Also das zieht sich ja hier so ein bisschen wie so ein roter Faden durch. Am Ende waren ja unsere gesamte Maschinenbauindustrie, der Automobilbau und auch alle chemischen Unternehmen hier irgendwann mal Startups. Also nur eben tatsächlich leider vor 150 Jahren. Und wir haben irgendwie zwischendurch nicht so viele, die dann wieder skaliert haben, gebaut. Also so, wo kommt... Ist es so eine gesellschaftliche Sattheit? Weil, also, die Beobachtung, dass wir eine Softwareindustrie brauchen, um global wettbewerbsfähig zu sein, die ist ja jetzt nicht, also, du brauchst jetzt uns beide nicht, um da hinzukommen.
Ich muss ehrlich sagen, es hat nicht mit der Gesellschaft zu tun. Das hat wirklich damit zu tun, dass die Hürden dafür, mit einem Startup in Deutschland erfolgreich zu sein, extrem viel höher sind als in anderen Gegenden der Welt. So, also ich kenne das aus direkter Erfahrung so. Ich habe eines der ersten größeren Startups in Deutschland mitgegründet, Gate5 damals, was jetzt hier Maps ist. Und ehrlich gesagt, das war halt jetzt nicht so die schöne Erfahrung. Ja? Also das ist halt so ein Problem, was alle Rahmenparameter, die dir, wenn du anfängst, in Deutschland ein Startup zu bauen, in den Weg gelegt werden, sind so vielfältig, dass du als Gründer nur sehr wenig Zeit dafür hast, dich mit deiner eigentlichen Innovation zu beschäftigen.
Und je größer du wirst, desto mehr konsumierst du dich weg.
Genau. Weil so, das heißt, du musst, also die einzigen, also wo es halt funktioniert, ist, wenn du halt ein Gründerteam hast und du sagst halt, zwei davon kümmern sich halt wirklich nur ums Regulatory Environment, damit die anderen zwei halt irgendwie Innovation machen können. So, und das ist halt Das ist halt eigentlich nicht richtig.
Und das passiert ja noch, nur vielleicht um diesen Gedanken noch reinzupacken, das passiert ja auch noch in einem Markt, der per se komplexer ist, weil digitaler Binnenmarkt in Europa, also so, wir haben schon ganz schön viele Sprachen, das ist ja schon an sich kompliziert, Aber es gibt ja auch keine Marktintegration. Du kannst ja nicht mit was Deutschem auf, also und was Deutsch Regulierten nächste Woche nach Italien. Nicht so einfach.
Ja, und letzten Endes ist es ja so, dass viele Dinge damit einfacher geworden sind, dass jetzt halt, sagen wir mal, cloud-basierte Lösungen oder zumindest serverbasierte Lösungen in Unternehmen halt mehr Standard werden. Dadurch gibt es jetzt eben auch mal wieder Software in Deutschland, die halt auch ein bisschen skalieren kann, weil sie halt irgendwie nicht Siedler-Lizenzen verkaufen müssen und so weiter, sondern halt einfach irgendwie Server-Lizenzen. Aber am Ende ist die Fragmentierung des europäischen Marktes ein Riesenproblem. Also die Größe des angelsächsischen Marktes halt einfach in einer Sprachzone ist natürlich klar. Das andere Problem sind natürlich so diverse steuerliche und haftungstechnische Probleme, die du hier hast. Das ganze GDPR-Thema, also Datenschutz.
DSGVO.
DSGVO, genau. Ist halt spielt schon eine Rolle, aber ich glaube nicht so eine große Rolle. Im Gegenteil, ist jetzt eher so, dass man als Unternehmen, was DSGVO-konforme Software anbietet, inzwischen auch zum Beispiel im kalifornischen Markt durchaus einen Vorteil hat, weil deren Regularien sich halt annähern. Das heißt, das ist, glaube ich, nicht so ein Riesenproblem. Aber die wirkliche Schwierigkeit liegt daran, dass ja erstmal über die Hürde zu kommen, dass man was zu verkaufen hat. Und dann ist tatsächlich auch an, zumindest die Champions in deinem Heimatmarkt zu verkaufen, damit du zeigen kannst, dass du Traction hast. Also, ne, aber ich meine, guck dir sowas wie Shopify an, ne? Der ist nicht umsonst nach Kanada gegangen. Der hat es ja in Deutschland probiert und ist dann nach Kanada gegangen, weil, ja. Und hier hast du halt so noch eine SAP, naja, das ist halt dann halt also in halbwegs großer Größenordnung. Ja. Und die kämpfen halt auch, ja, weil die sind halt einfach jetzt zu groß und zu behäbig geworden und halt nicht mehr agil.
Ich kaufe das alles so, wir sind uns ja leider, das macht es auch die Laune nicht besser, schnell einig. Aber wo ist denn das retardierende Moment? Also so was ist das, die Programmatik, die das nochmal zum Umkehren bringt? Weil worauf wir uns ja wahrscheinlich auch schnell verständigen können, ist, in einer weiteren Beschleunigung der Wertschöpfung von Software, das kannst du ja nicht so lassen.
Also ich glaube, dass die Lösungen sind eigentlich nicht schwierig. Ja, also es wäre halt relativ trivial mit irgendwie so 3-4 kleinen Änderungen an so Steuer- und Abschreibungsregeln und der Art und Weise, wie Unternehmen hier betrachtet werden, Deutschland zu einem extrem attraktiven Land für Startups zu machen. Das wäre nicht schwer. Die Vorschläge liegen seit Jahren auf dem Tisch und vergammeln da, weil man befürchtet, dass wieder irgendwelche Anlagebetrüger die dann halt ausnutzen. So, deswegen, also anstatt dann zu sagen, na okay, dann kümmert man sich darum, dass man diese Anlagebetrüger verfolgt, sagt man nie, man baut lieber ein Regelwerk, was es total unmöglich macht. Und so, das ist also dieses eine, der wichtigste Teil aus meiner Sicht. Der zweite Teil ist die universitäre Bildung, insbesondere im Bereich Sicherheit, aber auch im Bereich Software Design, zu modernisieren, was im Wesentlichen damit zu tun hat, dass man sagt, okay, man macht es attraktiver für Leute, die gut sind, an der Universität zu bleiben und neue Leute auszubilden und vergrault ihn nicht mit der Abwesenheit von Karriereperspektive. Also wenn du in die Universitäten guckst, jeder Mensch, der da irgendwie, sag mal, das Zeug hatte, Professor zu werden, hat so eine, keine Ahnung, 1 zu 200 Chance, eine Professorenstelle zu kriegen und dann aber auch erstmal nur als Juniorprofessor für irgendwie ein vergleichsweise nicht so gutes Gehalt.
Im Verhältnis eben richtig, richtig so mies bezahlt zu, ich ziehe einfach woanders hin.
Genau, oder geht halt einfach nur in die Industrie oder sie, oder geht halt direkt gleich woanders hin. Und was halt bedeutet, dass wirklich nur noch die Idealisten da sind. Ja, und das ist halt das geht halt nicht. Wir brauchen halt Leute, die gerne in der Akademie sind. Und das Dritte ist, dass die Verzahnung von akademischer Forschung und Wirtschaft, also quasi der Möglichkeit, Ausgründungen aus Universitäten zu machen und sowohl Grundlagenforschung als auch anwendungsnahe Forschung gut zu betreiben, da muss halt reformiert werden. Und dazu gehört halt sowas wie, dass wir halt einen festen akademischen Mittelbau brauchen. Dass wir halt diese ganzen Universitäten nicht auf irgendwie einer Prekariatsbasis betreiben mit Leuten, die nicht wissen, wie sie in 3 Jahren ihre Wohnung finanzieren sollen. Das sind eigentlich total simple Sachen, so, wo man sagt, okay, wer hat sich diesen Quatsch eigentlich ausgedacht, den wir da momentan betreiben?
Ja, im Moment würde ich ja argumentieren, dass wir dem individuellen Handeln von superreichen Mäzenen es dann überlassen, das irgendwie vernünftig hinzukriegen. Also es gibt ja nicht umsonst irgendwie zwei oder drei Leuchttürme, die man, auf die man immer guckt, so in Software Deutschland, das HPI und so dieser ganze Cluster rund um das Unternehmertum. Ich hätte immer das Gefühl, die sind gar nicht so eine guten, validen Beispiele, weil Milliardäre sie finanzieren und wir sie nicht als Gesellschaft gebaut haben.
Also ich finde es...
Es ist uns kein Argument dagegen. Gut, dass sie da sind, müssen wir nicht als Gemeinschaft sowas hinkriegen.
Genau. Also, ja, und vor allen Dingen ist da halt das Problem, dass in der Regel 10 finanzierte Forschung in Deutschland immer noch, sagen wir mal, diese Anwendungs näher als Zwang hat. Also HPI löst sich gerade langsam ein bisschen davon, macht mehr Grundlagenforschung, was ich sehr gut finde.
Liegt natürlich auch daran, dass der Mäzen jetzt in dem Fall wirklich sehr, sehr, sehr tiefe Taschen hat und sich das im Zweifel einfach leisten kann, nicht notwendigerweise daraus.
Genau, aber es war halt früher anders. Also gegründet wurde es ja quasi aus dem Frust heraus, dass der Mäzen gesagt hat, die deutschen Universitäten machen zu viel Elfenbeinturmforschung. Ja. Und wir brauchen mehr Anwendungsnähe.
Wir müssen auch gar nicht, also wir dürfen sagen, dass der Hasso Plattner heißt.
Genau, es ist halt nur so, dass die. Und jetzt so langsam merkt man dann halt, okay, so nur anwendungsnah hilft halt nicht. Wir brauchen halt beides, wir brauchen anwendungsnah, wir brauchen Grundlagenforschung.
Obwohl ich habe auch das Disclaimer, ich habe in so ein paar Ausgründungen des HPIs auch investiert. Ich muss tatsächlich sagen, daher kommt auch meine Überzeugung davon, dass es irgendwie ein Weg ist, der beschreitbar ist. So die anwendungsnahen Sachen, die da gebaut worden sind, da hatte man, finde ich, häufig dieses endlich ist da mal irgendwie ein Team zusammen, was irgendwie ein komplexes Problem mit Software löst und dafür auch qualifiziert ist. Mhm. Also das, ich wüsste jetzt nie, an welcher anderen Universität ich so Leute finden würde.
Gibt's schon, also TU zum Beispiel in Berlin oder im Security-Bereich halt im Ruhrpott sind halt, gibt's schon sehr, sehr gute Teams. Das Problem ist halt nur, die bleiben halt nicht lange zusammen, weil du halt genau dieses Problem mit den mangelnden Karriereaussichten hast. Und ich sag mal, all diese Sachen sind relativ trivial zu fixen. Das ist halt man muss halt einfach nur mal aufhören, Bedenken zu tragen. Und halt einfach mal sagen, okay, keine Ahnung, wenn wir jetzt halt irgendwie die Regeln für Startups ändern und dafür sorgen, dass du halt auch Mitarbeiter Stock-Option-Pools machen kannst und dass du halt Verluste abschreiben kannst als VC, klar wird es einen Betrug geben, Herrgott. So, dann muss man sich da halt drum kümmern. Dann muss man halt irgendwie dafür sorgen, dass es halt dann ein Enforcement gibt, was halt diesen Betrug aufklärt. Aber der Gewinn, den wir dadurch hätten als Gesellschaft, dass wir endlich mal wieder ein bisschen mehr Dynamik in unsere Gesamtentwicklung reinbekommen, weil es halt irgendwie plötzlich wieder attraktiv wird, in Deutschland zu gründen, wäre unglaublich groß. So, und auch, wenn man sich anguckt, wer finanziert denn momentan in Deutschland Startups? Also das ist ja nicht so, dass wir kein Geld hier haben in dem Land. Also wir haben die reichen alten Familien, so wir haben die Großunternehmen, es gibt jede Menge Leute, deren Namen die breite Öffentlichkeit nicht kennt, die halt investieren könnten.
Ja, und es gibt auch, wir haben da an anderer Stelle schon mal drüber gesprochen, es gibt staatliche Institutionen wie den Kenfo, den Fonds, der da ist, dass wir die Atomkraftwerke nochmal abbauen, 34 Milliarden, der legal sogar dürfte, das man nicht tut.
So, also es ist halt jetzt nicht so, dass es uns an Geld mangelt, aber es mangelt uns halt an der Struktur, wie man mit diesem Geld sinnvoll, effektiv Startups baut, die in der Lage sind, Software zu wickeln. Und das nächste Problem dann ist aber auch...
Ich würde übrigens noch einen Schritt weitergehen fast und sagen, meine Beobachtung ist immer mehr, und ich darf sehr gerne widersprechen, weil ich hoffe, dass ich da nicht recht habe, dass das mentale Modell der Industrialisierung bei uns immer noch nicht überwunden ist. Also ich mache das mal an einem Thema fest, du machst es an Gründung fest, was meiner Meinung nach ein ähnliches Argument ist, untypische Arbeitsverhältnisse. Also wir sind ja immer noch in einer Situation, in der der Freelancer, Wissensarbeiter, sich einer Regulierung unterwerfen muss, die mal erfunden wurde für ausgebeutete rumänische Schlachtarbeiter und wo ein großer Teil der Wissensarbeitsfraktion von Menschen in ihren Arbeitsmodellen eigentlich abgewertet wird, weil es ein atypisches ist. Also ich glaube, wir haben ganz viele so eine Überzeugungen in Gesetzen drin, die in einem industriellen Zeitalter mal eine richtig gute Idee waren, sich aber in einer postindustriellen Welt und einer anderen Wertschöpfung plötzlich zu einer richtig schlechten Idee entwickeln.
Gut, ich meine, das mentale Modell dieses Landes ist halt irgendwie ungefähr 1975 stehen geblieben. Das ist halt
du sagst es nur härter.
Die IG Metall Idealwelt irgendwie eines Montanarbeiters, der gewerkschaftlich organisiert, irgendwie sozialversicherungspflichtig von einem rheinischen Patriarchen betriebenen Unternehmen arbeitet.
So wird er wenigstens nie anscheinend selbstständiger.
Genau, das ist halt so das mentale Modell, in dem die Regulierung in diesem Land stehen geblieben ist. Und solange wir uns davon halt nicht lösen, werden die Leute halt hier weggehen. Das ist halt, also kann man einfach so sagen, klar, man muss die Probleme, die man damit lösen wollte, weiter lösen. Aber das kann man auch in intelligenterer Art und Weise tun. Also gerade halt sowas wie dieses Scheinselbstständigkeitsproblem, so, da gibt es auch andere Lösungen für, die jetzt nicht irgendwie auf ja, darauf hinauslaufen, dass Leute halt insane Risiken eingehen müssen, was zukünftige Probleme angeht, wenn sie halt irgendwie diesen sogenannten atypischen Arbeitsverhältnissen nachgehen. Ein anderes Problem ist halt, dass die Art und Weise, wie wir Leute vom Arbeiten abhalten, weil der Übergang zum Beispiel aus einem Arbeitslosengeld- oder Sozialhilfeverhältnis in eine selbstständige Tätigkeit sehr schwer ist und irgendwie auch sehr riskant ist, weil du halt de facto nicht nebenbei mal versuchen kannst zu arbeiten, bis du halt wieder irgendwie kannst, führt halt dazu, dass eine Menge sehr kluger Leute halt einfach nichts tun. Also wenn man sich mal fragt, wo sind denn die ganzen Leute, warum arbeiten die denn nicht? Na, da muss man sich einfach nur mal angucken, was die denn davon hätten, wenn sie arbeiten würden. Also dass die halt irgendwie quasi fürs Amt arbeiten würden, führt halt dazu, dass eine Menge Leute entweder gar nicht oder schwarz arbeiten, die in der Regel aber arbeiten könnten, nur halt nicht 40 Stunden die Woche mit irgendwie einer Office-Anwesenheitspflicht. Ja, also das ist halt so, und das sind halt so Problemstellungen, wo man halt einfach sagen muss, okay, liebe Politik, ey, ihr habt euch den Kram selber eingebrockt. Warum nölt ihr jetzt? Das ist genau das, was ihr wolltet.
Ja, und du kommst ja immer wieder nur an dieses, wir haben halt einen sehr schmalbandigen Mainstream davon, was wir gut finden. Das ist das mentale Modell des Werksarbeiters am Band in der Automobilindustrie. Ich würde momentan gar nicht so sehr zu fokussieren. Ich glaube, das ist dann eben tatsächlich die Assembly Line der Automobilindustrie im Kopf. Und das ist natürlich in einer Welt, in der Diversität wichtiger wird, ein Riesenproblem. Also Diversität meint andere Arbeitsverhältnisse, jede Art von Beschäftigung und Art, sich einzubringen. Weil wir so ein bisschen auf der Abschlusskurve sind, zwei Fragen, die jetzt ein bisschen so schnell raterundenmäßig klingen, aber die ich schon interessant finde. Du bist jemand, der jetzt ja dafür bekannt ist, mit allen möglichen Menschen über Software und Risiken von Software und Sicherheit zu sprechen. Wer ist denn der Mensch, der dir noch fehlt, mit dem du dich mal zusammensetzen und über Software reden wollen würdest?
Also, ich glaube, das sind eher mehrere Menschen und das ist vermutlich eher so die Leute, die im Bereich künstliche Intelligenz gerade weit vorne sind. Und das sind nicht die bekannten Namen.
Ich wollte gerade sagen, du sagst ja jetzt nicht, dass du mit Sam Altman reden willst.
Ja, ich würde mich auch mit Sam Altman hinsetzen, das wäre bestimmt interessant, aber letzten Endes würde mich als ein Chief Engineer mehr interessieren.
Verstehe ich. Ja. Und die zweite Schnellraterunde Frage ist, wenn wir jetzt auch so ein Revue passieren lassen, was wir diskutiert haben. Man weiß ja irgendwie so, dieses im Alter wird man konservativer und auch nicht unbedingt progressiver. Hast du immer noch die Energie, auf Fortschritt und Entwicklung zu gucken und auch diesen positiven Twist dabei, mit der du mal irgendwann angefangen hast, dich vor den Computer zu setzen? Also guckst du auf die Welt noch mit diesem, wow, die Zukunft ist ein wahnsinnig großartiger Ort und wir kriegen es alles irgendwie hin?
Ich glaube, dass die Zukunft ein wahnsinnig großartiger Ort ist, obwohl wir es nicht hinbekommen. tatsächlich muss ich sagen, so dieses ganze...
Auch eine anarchische Version einer großartigen Zukunft kann ja irgendwie interessant sein.
Also dieses ganze LLM-Thema macht mir gerade enorm viel Spaß, weil es zum ersten Mal wieder so ein Ding ist, wo man sich selber wieder so mal die Finger schmutzig machen kann.
Achso, LLM, ich sag's an dieser Stelle
noch einmal.
Large Language Models.
Genau, also das war sowas wie ChatGPT. Unter anderem deswegen, weil ich mir, also man kann sich jetzt endlich wieder mal einen größeren Computer kaufen und hat eine gute Begründung dafür, weil man halt irgendwie den zum Trainieren von Modellen benutzen kann und man kann halt da auch selber Zeug machen und ausprobieren.
Das ist übrigens was ich wirklich, wirklich, also das ist jetzt hier kein Beratungspodcast, aber was ich echt beeindruckend finde, dass wir das erste Mal wieder da sind zu sagen, naja, für die breite Masse an Menschen in Organisationen und wo auch immer, kannst du jetzt plötzlich Faustkeile, und zwar digitale, distribuieren und kannst sie einfach rumspielen lassen. Also das ist tatsächlich echt dass diese Modelle so nutzerfreundlich sind, zu sagen, so macht einfach Sachen damit, weil es wird wie ein Taschenrechner sein. Das beglückt mich tatsächlich sehr.
Genau, mich geht mir ähnlich halt von der technischen Seite. Man hat halt seine Limitationen und hat halt irgendwie eine Tonne von Risiken so, aber ich bin da halt eher nicht so auf der Pessimismusseite, sondern eher auf der endlich passiert mal wieder was. So.
Weil du das Gefühl hattest, in dieser Web2 soziale Netzwerkzeit, die jetzt gerade irgendwie zu Ende kommt, eigentlich keinen Fortschritt stattgefunden hat.
Genau, und zwischendurch hatten wir halt noch diesen Blockchain-Quatsch und da fand halt auch kein Fortschritt statt. Und jetzt gibt es halt tatsächlich mal wieder was halt irgendwie relevante Fortschritte hat. Also dass ich von meinem Telefon einfach sagen kann, zeig mir mal alle Fotos von Traktoren, die ich in meiner Fotolibrary habe. Ja. Und der zeigt mir alle Traktoren, die ich jemals fotografiert habe. Ist einfach toll. So, das finde ich halt einfach super.
Da gefasst dazu zu fragen, wie viele Traktoren hast du fotografiert?
16.
Okay, ist mehr als ich gedacht hätte. Ich finde diesen Gedanken tatsächlich, und den können wir so stehen lassen, toll, weil ich glaube, wenn es eine Sache gibt, bei der ich mir wirklich Sorgen machen würde um die Zukunft, ist, wenn die Fortschritt immer eine gute Idee fanden, anfangen zu zaudern und zu sagen, das kriegen wir alles nicht hin. Also so, und das wird nichts.
Klar, wir haben ja viele Sachen nicht hinbekommen. Klar wird es katastrophale Auswirkungen haben. Wir werden an vielen Stellen Umbrüche in der Gesellschaft sehen, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Wir werden ganze Klassen von Tätigkeiten haben, die wegautomatisiert werden. Da werden sehr viele Menschen unglücklich darüber sein, dass die Lebenszeit, die sie daran investiert haben, bestimmte Skills zu erwerben, dann tatsächlich dadurch entwertet wird. Aber so war es halt schon immer.
Ich wollte gerade sagen, also die Gründung der rheinischen Chemie- und Pharmaindustrie, die war nicht schmerzfrei, und zwar kein bisschen. Das ist nur irgendwie 150 Jahre her, genau. Und deswegen wissen wir es nicht mehr.
Genau, aber letzten Endes sind halt, also man ist halt immer die Frage, wo man steht, was man kann. Aber am Ende ist halt so, dass in solchen Momenten hilft halt nur, vorne dabei zu sein und nicht irgendwie zu jammern, dass das früher vorbei ist.
Hm. Und ich glaube tatsächlich, interessant ist eben, dass die Schwelle mitzumachen jetzt wieder niedriger ist. Also das ist wirklich so dieses, es ist nicht irgendwie unerreichbar, sondern es ist ein, du kannst da rein, du kannst nachher unausgebildet anfangen zu verstehen, was ein LLM kann.
Genau, man muss, also ich meine, das ist halt so, man braucht da halt irgendwie keinen Prompt-Engineering-Guru, sondern man muss halt einfach nur ein bisschen lesen und was andere Leute für Erfahrungen gemacht haben und Zeit und Neugier. Und das sind halt irgendwie so die typischen Tugenden eines Hackers, sind halt irgendwie Zeit und Neugier in ein Thema zu stecken. Und das ist da genau.
Ich finde, mit Zeit und Neugier enden ist total schön. Danke, dass du da warst, Frank. Ich wünsche dir und allen, die zugehört haben, viel Zeit und Neugier, sich mit dem, was Fortschritt so bringen kann, auseinanderzusetzen, und sage danke.